Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen, schönen Sonntag. Willkommen zu unserer Sendung. Besuch aus dem Norden, also ganz hohen Norden nicht, aber aus dem Norden von einem Mann, der für Spaß steht im deutschen Fernsehen. Seit einigen Jahren kommt er in ganz ausgewählten Momenten mit einem TV-Zyklus um die Ecke. Dafür schlüpft er in Figuren, die Beachtung brauchen. Und deshalb ist er hier. Und ich finde das sehr, sehr toll. Kurz vor Weihnachten gibt's Trixi Dörfel. Trixi Nightmare wird dieses Stück heißen. Und ich sage herzlich willkommen, Olli Dietrich.
Ich sage auch herzlich willkommen.
Das ist schon mal schön. Dann sind wir auf derselben Welle unterwegs. Jetzt sollten wir uns unterscheiden. Jetzt stelle ich die Frage, Trixi Dörfels Nightmare.
Nein, nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Heißt Trixi Nightmare.
Aber Trixi Dörfel steckt dahinter.
Trixi Dörfel steckt dahinter und die Zusatzzeile ist der tiefe Fall der Trixi Dörfel. Und wenn man im letzten Jahr ziemlich genau um die gleiche Zeit Trixi Wonderland gesehen hat, Weihnachten mit Trixi Dörfel, dann kann man die beiden Sendungen in gewisser Weise auch als Paket betrachten. Also man kann Trixi Nightmare auch ohne Trixi Wonderland sehen, aber wenn man Trixi Wonderland gesehen hat, kommt man vielleicht noch ein bisschen mehr auf seine Kosten.
Man muss ja beim Titel schon schmunzeln. Geht's dir auch so?
Ach, es hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick an wie ein Horrorfilm oder so etwas, aber ich konnte auch alle Beteiligten überzeugen, dass man mal zu Zeiten von Netflix und atemberaubenden Serien, die es so gibt, die Schere aus dem Kopf nehmen sollte und sollte auch mal einen Titel für so etwas gut finden können, der vielleicht auf den ersten Blick etwas sperrig wirkt, aber genau deswegen habe ich ihn gewählt und weil er natürlich nach Trixi Wonderland im letzten Jahr ein guter Slogan ist einfach. Ich habe nach was gesucht, was auf der einen Seite dokumentiert, was der armen Frau nun passiert ist und auf der anderen Seite eben auch möglichst aus dem Vornamen und einem weiteren Begriff besteht und dann bin ich irgendwann, hatte noch so zwei, drei andere Ideen, Trixi Disaster und sowas alles, aber Trixi Nightmare klingt am besten.
Der tiefe Fall der Trixi Dörfel. Also am 20. Dezember zu später Stunde im Ersten. Olli Dietrich ist unser Gast heute Vormittag. Der Komiker, Entertainer, Schauspieler, Sänger. Einigen wir uns auf Humorarbeiter? Ich finde das Wort ganz schön.
Ich habe schon so viel gelesen über mich in den letzten, wie viele Jahrzehnte sind es jetzt schon? Über zwei beim Fernsehen.
Es sind so viele, dass wir zwei Stunden
über
Zeit brauchen,
vier, genau. Genau, jede Stunde ein Jahrzehnt, dann die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr zwei Tage.
Dann.
Aber Humorarbeiter sehr gerne. Gut. Komödiant ist auch gut.
Super.
HR1, genau meins.
Der Talk in HR1 heute mit dem, wir haben uns gerade auf Humorarbeiter geeinigt, Olli Dietrich, 20. Dezember gibt es das Neue von Ihnen im Ersten, Trixi Nightmare, der tiefe Fall der Trixi Dörfel. So heißt das Ding komplett. Für alle, die Trixi nicht kennen, noch nie gesehen haben, wer ist diese Frau?
Trixi Dörfel ist eine Grande Dame im Grunde genommen der Unterhaltungskunst. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, seit vielen Jahrzehnten eigentlich dem aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer bekannt. Sie hat 1973 einen Single-Hit gehabt mit zwei Kugeln Eis mit Sahne, B-Seite lila Luftballon, hat eine silberne Schallplatte damals dafür bekommen. Kenner wissen, dass das schon noch einige Einheiten waren. Sie ist dann von verschiedenen Filmfirmen entdeckt worden, hat damals dann Hitzefrei am Titisee gedreht oder die Pastorenfilme, Herr Pastor ruft die Polizei oder Herr Pastor drückt ein Auge zu. Später ist sie dann, ich mache jetzt einen kleinen Zeitsprung, weil sie Peter Pudel geheiratet hat. Ein ganz arrivierter Regisseur, auch bis zum heutigen Tag. Der hat zum Beispiel einen Adolf-Grimme-Preis gewonnen für Schatten ohne Wiederkehr. Mhm. Sein neuester Film ist eine Schaukel in der Provence mit seiner Lebensabschnittsgefährtin Monique von Bredow in der Hauptrolle.
Weil er ist mit Trixi nicht mehr zusammen.
Er ist mit Trixi nicht mehr zusammen. Er war ihr zweiter und vierter Ehemann. Und da ranken sich eine ganze Reihe von Geschichten drumherum, die wir jetzt auch, sagen wir mal, ursächlich für den Absturz einpflegen.
Wenn wir über den Absturz sprechen, dann reden wir über, sie wird jetzt berichten am 20. Dezember, über einen Verkehrsunfall, über eine Klagewelle gegen ihre Kosmetiklinie, über diese öffentliche Schlammschacht mit ihrem Ex-Mann. Eigentlich fehlt ja in Trixi Dörfels Leben nur noch die Teilnahme bei Love Island oder eine Dokumentation über die Eröffnung ihres eigenen Cafés auf Mallorca.
Entweder das, also da steht sie auch fast im Schulterschluss mit dieser ganz zauberhaften Gemäldesammlung, muss man inzwischen schon sagen, die ja Christine Neubauer ins Leben gerufen hat vor vielen Jahren, auch unter anderem mit einer Galerie-Präsentation auf Mallorca. Also da gibt es sicherlich Parallelen in vielerlei Hinsicht. Das Tragischste eigentlich ist, dass sie auch ihre Hauptrolle im Klinikparadies verloren hat. Da ist sie ja als Dr. Isabel Jacobi in über 2500 Folgen aktiv gewesen. Und ich möchte jetzt auch noch nicht zu viel verraten, weil die Leute sollen es ja sehen. Aber das ist schon ein herber Einschnitt, dass sie diese Rolle eben verloren hat. Da hat sie immerhin ja auch den Bambi bekommen, wie Sie wissen, Herr Schreil.
Ja, absolut.
In der Kategorie Nächstenliebe.
Lieber Olli Dittrich, ja. Wir müssen versuchen, ein bisschen von dieser lustigen Ebene wegzukommen.
Wir sind doch gar nicht lustig. Das ist alles wahr.
Der Mann, der hinter Trixi Dörfel steckt. Wie schnell geht es eigentlich, dass aus Olli Dittrich Trixi Dörfel wird? Geht das so?
Naja, sprechen kann sie natürlich sofort, wenn sie wollen.
Sie Wo ist kommt
ja,
sie
ja,
her?
Ganz
Wo
eine kommt zauberhafte, eine ganz zauberhafte Kollegin von Ihnen. Sie kommt aus Burgersdorf bei Wien, ist aber schon sehr, sehr lange, ich möchte mal sagen, ein bisschen eingebürgert hier, weil sie im Allgäu lebt. Aber die Maske dauert natürlich dreieinhalb Stunden. Ne?
Da müssen so Nägel dran, ne? Fingernägel, blonde Haare.
Nicht so, dass die Leute denken, ich spiele Jesus jetzt, ne?
Aber das ist schon sehr, sehr aufwendig.
Wegen der Nägel jetzt. Ich wollte nur gerade sagen, ne? Ich
meine, also Fingernägel
ist ja deswegen so witzig, weil, ne? Diese Kategorie gab es ja früher auch schon im Fernsehen.
Ist die eine gescheiterte Persönlichkeit?
Naja, ich denke immer, wenn man zu viel erklärt und erzählt, dann entzaubert man das natürlich auch. Ich sag immer, und das ist die Maxime, wenn wir an den Start gehen und ein neues Format planen, das ist alles frei erfunden. Könnte aber wahr sein. Mhm. Und von diesem Punkt aus geht alles. Sowohl die Gestaltung der Figur, die Plots, die Inhalte, gefälschte in Anführungszeichen Fotos, Ausschnitte aus Segmenten, die möglicherweise 10, 20 Jahre zurückliegen. Das haben wir auch diesmal wieder. Wir haben auch die junge Trixi mit 17 aus den frühen 70er Jahren in einem kurzen Ausschnitt aus einer Musiksendung und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Mein Spaß liegt tatsächlich darin, sozusagen die Leute aufs Glatteis zu führen, die Leute zu täuschen. Und die wissen ja nun, ich stecke dahinter. Aber sie gucken sich das an und sind nach ungefähr 5 Sekunden in diese Welt hineingezogen. Und wenn man dann doch verkehrt reinseppt oder die falschen Leute, die mich erstmal nicht kennen oder den Vorspann nicht gesehen haben, die denken dann, das ist wahr. Und das ist das, was ich eigentlich erreichen will. Keine schräg gehaltenen Kameras, keine witzig in die Kameras lachenden Leute, keine witzigen Geräusche und so weiter, sondern ich arbeite mit den Mitteln, mit denen auch die Originale arbeiten. Und das ist interessant.
Trixi Nightmare, der tiefe Fall der Trixi Dörfel, 20. Dezember im Ersten. Olli Dittrich steckt hinter der Rolle und ist zu Gast im HR1 Talk. Spaß machen ist Ihr Kerngeschäft. Ich mag ja diese Bezeichnung Humorarbeiter, da haben wir uns ja schon drauf geeinigt. Wie viel Humor haben Sie eigentlich?
Ich glaube, ich habe grundsätzlich sehr viel Humor. Und wenn man, sagen wir mal, eher so auch als etwas melancholischer Geist zur Welt gekommen ist, bleibt einem ja sowieso nichts anderes übrig. Ich bin am 20. November geboren und mein Geburtstag fällt fast immer auf den Totensonntag, Volkstrauertag oder Buß- und Bettag.
In diesem Jahr war es nicht so, aber herzlichen Glückwunsch.
In diesem nicht, aber trotzdem, es hat nach wie vor auch an diesem Tag wieder grau verhangen geregnet. Was bleibt einem also anderes übrig als Humorarbeiter zu werden?
Also ich meine, diese Frage ist fast banal, weil ein Mensch, der Humorarbeiter ist, ja per se lustig sein sollte, aber ist ja auch häufig so, ist, dass man einen Schalter umlegen muss und sagen muss, jetzt arbeite ich und meine Arbeit ist eben lustig, aber ich selbst will das doch gar nicht sein.
Ach, naja. Ich glaube, Humor zu haben und Humor zu machen muss nicht unbedingt dasselbe sein. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die haben wirklich das Herz am rechten Fleck und mit denen kann man sich wirklich scheckig lachen und die haben wirklich einen guten Humor, der ja irgendwo uns allen auch gegeben ist als Regulativ, wenn es mal bitter daherkommt.
Ist also, das so? Also ja, hat jeder so eine Grundlustigkeit?
Ich glaube schon. Nein, was heißt Grundlustigkeit? Aber ich denke auch zum Beispiel, habe ich mal was sehr Gutes gelesen, ich habe von Jerry Seinfeld, der gesagt hat, also wenn man auf Trauerfeiern irgendwie sich über ein falsch sitzen denn, weiß ich nicht was, Umhang oder irgendetwas vom Pastor irgendwie kaputt lachen kann oder sowas, dann auf geht's, weil alles, was die Trauer in dem Moment dann erträglicher macht, ist erlaubt. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich auch. Das ist ja eine gute Methode sozusagen, ja. Also wenn ich etwas komisch darstelle und wie Loriot ja mal gesagt hat, besonders lustig wird's, wenn was Ernstes schief geht, dann kann ich das natürlich, wenn ich den Spaß habe und gleichzeitig auch vielleicht das Know-how daraus was zu machen, Situationen zu nehmen, die wir alle kennen, das ist so mein Lieblingsrevier eigentlich, Alltäglichkeiten zu nehmen und die zu zeigen und das wegzulassen, was nicht witzig ist.
Von wem haben Sie sich Humor abgeguckt?
Mein Vater hatte immer den Schalk im Nacken, meine Eltern haben immer sehr viel gelacht.
meine hessische Oma war, wenn man so will, sogar fast mein, also neben Rudi Carrell und Stan Laurel und Oliver Hardy, meine humoristische Prägung der Kindheit. Die war ja sehr klein.
In Offenbach.
Und die hat ja auch immer gesagt, das wärmste Jägische ist das Cognac-Jägische, Olli. So, ne? Und da musste ich schon lachen, bevor ich wusste, was ein Cognac ist. Ja, weil es einfach sich so, oder ich achte aufs Ach, aufs andere Ach, Ach, sowas, ne?
Aber hat sie nicht gemacht?
Hat sie nicht gemacht, nein. Aber die hat auch sich das Gebiss rausgenommen und mit Mineralwasser am Esstisch abgespült. Habe ich auch mal gesehen. Dachte ich, wer sowas macht, der hat Humor. Das Beste war, die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt. Insofern sind Sie, Herr Schreil, jetzt nicht der Erste, der sie zu hören bekommt. Aber meine Oma hat immer Aktenzeichen XY ungelöst geguckt. Das war das ihr Allerschönstes.
Damals gab es noch nicht Rudi Zerne, sondern?
Edith Zimmermann.
Ja.
Der immer so... Immer bevor er einen Satz gesagt hat, einmal so, und dann hat der Kopf so von links nach rechts. Und für mein Empfinden waren auch alle Täter, die gesucht wurden, untersetzt und hatten einen Oberlippenbart.
Weil das immer so
ist. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Und es gab mal einen Film, wo dieser Enkeltrick angewendet wurde und wo eine ältere Dame dann entsprechend ausgeraubt wurde und so weiter. Und dann war der Film irgendwie vorbei und dann hat er ihr noch irgendwas dazu gesagt. Meine Oma war empört und war, also weil sie das wahrscheinlich auch so dann auf sich so ein bisschen gemünzt hat und gesagt, wenn mir das jetzt passiert und so, war dann wirklich erbost und sagte, ey, warum verhaftest du dann nicht die Leute, wenn sie schon mit der Kamera dabei sind? Und das ist so, also das kann man sich ja auch nicht ausdenken.
Sie hätten sagen können, Oma, weil ich doch dein Enkel bin und du weißt doch, dass ich es bin.
Ja, aber naja, vielleicht, das ist jetzt viel zu rational. Sehen Sie, Herr Schreie, das ist aus der Situation, es hätte ja auch noch ein anderer Enkel existieren können, von dem sie nichts weiß. Weil die gutgläubigen Leute lassen sich dann was einreden, wenn da am Telefon einer sagt, ich bin ein entfernter Enkel aus Brasilien oder so. Und man weiß das ja nicht, ne?
Olli Dittrich hat seine Wurzeln in Hessen, in Offenbach geboren, mit der Oma gemeinsam Aktenzeichen XY ungelöst geguckt.
Das ist richtig.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit dem Komiker, Schauspieler, Musiker Olli Dittrich, gerade 62 geworden, haben wir schon geklärt. Ihre Generation ist ja noch die Radio-Hörgeneration. Mhm. Also hin zum Radioschalter an, hören, was gerade läuft. Wie ist es heute?
Naja, ich glaube tatsächlich, das Radio wird hoffentlich nie aussterben, ist der falsche Ausdruck vielleicht, aber ich glaube, man weiß,
nie unrelevant werden.
Ja, oder untergehen oder überhaupt nicht. Also natürlich holen sich alle Informationen millionenfach schneller als früher. Zu den Zeiten, als ich so angefangen habe, auch heute würde man sagen, mediale Einheiten zu konsumieren. Ja, da gab es halt wirklich das Fernsehen und zwar in der Regel das erste und das zweite Programm. Und es gab klare Regeln, wann man was wie
natürlich gucken in der Regel,
durfte.
Es gab nichts anderes.
Es gab überhaupt nichts anderes. Mhm. Und der Rundfunk hatte natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Wenn man gewartet hat darauf, dass sozusagen die neue Single von oder so im Radio gespielt wurde, da saß man wirklich mit irgendwie einem Dual-Kassettenrekorder, der dann irgendwie mit so einem Mini-Klinken-5-Pol-Adapter an die heimische Stereoanlage angeschlossen war, ans Radio, wartete man wirklich mit Aufnahmetaste runter und Tab, Pause.
Man brauchte beide Hände.
Und bis das Lied dann endlich kam und man hoffte, dass es am Nachmittag bei der Sendung Musik für junge Leute gespielt wurde. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist tatsächlich, das sind, vielleicht haben Ihnen Ihre Großeltern davon erzählt, aber das ist die Zeit, in der ich groß geworden bin, was Musik angeht.
Auch groß geworden mit zwei Kugeln Eis mit Sahne, offensichtlich dem Kracher aus dem Jahre 73.
Genau.
Trixie Dörfel?
Das ist Trixie Dörfel und jetzt sozusagen nochmal als Regisseur gesprochen. Wir haben natürlich tatsächlich viele Details auch nachgemacht, beziehungsweise so gemacht, dass man wirklich glaubt, dass es in diesem Fall eine Single aus 73 ist. Es gibt auch eine ganz tolle B-Seite, die jetzt ganz frisch noch ist.
Die können wir uns später anhören.
Die kommt auch drin vor in Trixie Nightmare. Ich darf verraten, ganz am Anfang. Das muss halt alles stimmen. Wie gesagt, es ist erfunden, muss aber so wirken, als wenn es echt ist.
Und das wird es. Wir hören sie uns an. Musikwunsch für Olli Dittrich. Mhm. Und der ist uns Befehl.
Zwei Kugeln Eis mit Sahne.
Besuch aus dem Norden im HR1 Talk heute. Olli Dittrich ist da. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Sie sind für mich tatsächlich ein Inbegriff für den Norden. aber haben eine hessische DNA. Über die Oma haben wir schon geredet. Mhm. Wie ist denn die Verbindung heute? Also wie viel Hesse ist denn da noch?
Ach, eigentlich tatsächlich nur, wenn sich zufällig wieder eine Figur ergibt, zum Beispiel wie in einem der Formate aus dem Zyklus Selbstgespräche mit Konstantin Pfau. Da gab es unter anderem einen Gast, den ich gespielt habe, einen deutschen Botschafter in der Türkei, das war der Herr Echternach, und der hat so ähnlich wie der Scharping gesprochen, was heißt, ich und so, also mit so ein bisschen so einem Duktus und leichtes Hessisches so mit drin, weil das gut zur Figur passte. Ansonsten gibt's keine Verbindung mehr. Meine Eltern sind 2014 leider verstorben. Meine Großmutter, die ist uralt geworden, weit über 90, die hat noch bis zum Schluss eigentlich fast, bis aufs letzte Jahr, da ist sie dann zu uns nach Hamburg gekommen und ist dann da betreut worden, aber hier in Mülheim bei Offenbach gewohnt, aber sonst gibt's keine Verbindung mehr.
Wenn Sie Ihre Eltern ansprechen, Vater Journalist, Mutter Kunstmalerin und Modezeichnerin. Sie hatten zwei Brüder zu Hause. Wer hat denn da die Hosen angehabt?
Ja, wie alle drei. Also Röcke war nicht so bei Jungs.
Damals. Wer hat das Sagen gehabt?
Achso, wir haben alle gesprochen.
Na, wie muss ich mir das vorstellen? Weil Mutter ist arbeiten gegangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass
die... Nee, gar nicht so sehr. Also als sozusagen die Kinder kamen, hat sie auch nicht mehr in dem Sinne ihren Beruf ausgeübt.
Vater ist Journalist gewesen, hat für Springer gearbeitet, unter anderem für die Bild geschrieben, sehr erfolgreich sogar.
Ganz, ganz früh, als die Bild-Zeitung tatsächlich anfing, da war er mit in der ersten größeren Redaktion, ja, das stimmt, und ist dann aber später innerhalb des Unternehmens, hat auch Bücher geschrieben, hat zum Schluss seiner Karriere die Journalistenschule von Springer geleitet und, wenn man so will, auch ein bisschen mit aufgebaut.
Wie streng war Vater denn?
Ach, der war nicht streng. Der war halt nicht da.
Der hat gearbeitet.
Ja, man muss auch sagen, dass er ein sehr, sehr ambitionierter Journalist war. Der hat ja auch Bücher geschrieben und war in den 60er Jahren akkreditiert und ist mit unserem damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard und später auch noch in der Nachfolgeregierung eben vielfach mit den entsprechenden Kanzlern beziehungsweise Außenministern um die Welt gereist.
Mit Willy Brandt zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Und gibt da ein ganz tolles Foto, was ich gefunden habe. Jetzt auch als mein Vater starb, haben wir auch im Keller natürlich riesige Ordnerberge gefunden mit abgehefteten Fotos. Unter anderem ein Foto, wo mein Vater mit Willy Brandt in Paris im Waldorf Astoria sitzt und die beiden rauchen. Es wurde immer geraucht. Wer nicht geraucht hat, hatte keinen Zutritt, glaube ich. Ja. Und unterhalten sich. Und das ist ein fantastisches Foto, ist ein super Foto. Also wie so zwei Buddies, die da sitzen und so ein bisschen, so keiner weiß, wo darüber reden die. Und das habe ich meinem Freund Matthias Brandt auch geschickt. Guck mal hier, das sind unsere Väter.
Was hat Vater denn dann gesagt, als Olli zum zweiten Mal sitzen geblieben ist?
Keine Ahnung. Ich weiß es einfach wirklich nicht mehr, wie das war. Ich weiß, meine Erinnerung an die Schulzeit ist natürlich sowieso düster. Ich habe aber dann eher Lehrer in Erinnerung und einfach, dass mir das alles überhaupt nichts gesagt hat und ich da überhaupt nicht eingliederbar war. Also ich bin zweimal sitzen geblieben, dann bin ich auf die Realschule gekommen, habe mir dann da die mittlere Reife wirklich ermogelt. Das kann man nicht anders sagen. Also meine Matheprüfung war wirklich ein schlechter Scherz, ein sehr, sehr schlecht abgeschriebenes, vom Nachbarsjungen abgeschriebene Mathearbeit, wo mir meine Lehrerin damals dann noch nachgewiesen hat, so nach dem Motto, so wie, erklär mir mal bitte, wie kommst du, also war alles richtig, ja, ich habe alles abgeschrieben und ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, das waren wieder irgendwelche Gleichungen mit Unbekannten, da kommen X drin vor, die auf die andere Seite zu bringen waren, das waren für mich böhmische Dörfer, sind es bis heute und ich habe offenbar alles abgeschrieben, aber habe auf dem Rechenweg wohl das X und das Multiplikationszeichen mal, was man ja auch durch ein Kreuz darstellt, so durcheinander gebracht und in der Eile des Abschreibens, dass ich einen super Rechner, ich fand das vom Bild her, weiß ich noch ganz genau, das sah sowas von top aus. Professionell, eine richtige Rechenaufgabe und unten war ein Ergebnis. Und das war richtig, das Ergebnis. Und die legte mir das nur hin und sagte, so, jetzt erklär mir mal, wie hast du das ausgerechnet? Und dann habe ich gesagt, ja, hier, X, nicht? So, und so stotter. Und dann war ja auch schon klar, dass ich da komplett, und das wäre ein Grund gewesen, mich natürlich durchfallen zu lassen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Lehrstelle an der Hamburgischen Staatsoper. Sie wusste, der Junge hat eine Lehrstelle und da geht's um was anderes. Und hat mir dann die mittlere Reife ausgehändigt, sozusagen.
Wir grüßen die Mathelehrerin. Olli Dittrich ist zu Gast im HR1 Talk. Mit der Bühne kennen Sie sich aus. Was war die kurioseste Bühne, die Sie bis jetzt bespielt haben?
Kurioseste Bühne? Oha, da kommen ja wirklich, also Minimum 2.000, 2.500, 3.000 Auftritte
zusammen. Zählt die St. Johanneskirche in Hamburg-Altona dazu?
Nö. Also das ist nicht kurios, das ist großartig, weil es erstens ein ganz toller Ort ist, die Kulturkirche in Hamburg. Jeder, der mal nach Hamburg kommt, dem empfehle ich mal auf die Website zu gucken, weil die ganz tolle Sachen dort präsentieren.
Und wir präsentieren Ihnen den Chef dort. Der Pfarrer Schirmer ist am Telefon. Hallo, ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag.
Ach, das gibt's doch nicht. Doch, was machst du denn hier? Hätte ich beinahe gesagt, du bist ja gar nicht hier.
Ja, ich komme nicht uneingeladen, sagen wir mal so.
Ah, ich verstehe.
Von deinem Besuch erfahren.
Pfarrer Michael Schirmer ist der Chef dort in der St. Johanneskirche in Hamburg-Altona. Herzlich willkommen im HR1 Talk. Sie müssen uns erklären, was macht Olli Dittrich denn bei Ihnen auf der Kanzel, was ich gerade so in die Kategorie etwas kurios gesteckt habe?
Das ist und bleibt kurios, aber es ist, sagen wir, eine österliche Kuriosität. Es gibt die alte Tradition des Osterlachens, die aus dem Mittelalter stammt. Es geht ernst los mit dem Karfreitag, das ist der Tag der Kreuzigung Jesu. Die Christenheit bekennt 3 Tage danach das Osterfest, wo der Tod besiegt wird. Und am Ostermontag ergriff man die Gelegenheit, den Tod auszulachen. Das wurde im Mittelalter, wie gesagt, eingeführt, zwischendurch mal abgeschafft und untersagt, weil es die Popen wohl etwas zu derbe getrieben haben auf der Kanzel. Und irgendwann kam das wieder auf. Ich habe jedenfalls davon gehört. Und als ich nach Altona kam, ja, da fügte es sich, dass Olli und ich uns durch eine familiäre Angelegenheit kennenlernten. Und wir sprachen über Heino Jäger. Und ich habe ihn mal ganz kühn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte.
Und dann hat er es gemacht? Wie haben Sie es denn erlebt? Also wie lustig darf Ihre Gemeinde denn an diesem Tag sein?
Also an dem Tag schütten sich alle aus vor Lachen und das soll auch so sein und zwar nicht nur an dem Tag.
Lieber Pfarrer Schirmer, wie reagiert denn die Gemeinde, wenn da plötzlich der Promi vorne steht?
Also auf Olli reagieren sie natürlich über die Maßen erstmal sympathisch, weil Olli Dittrich in Hamburg ein sehr, sehr bekannter und beliebter Künstler ist. Und dann natürlich mit ab Minute 1 mit Lachen. Meistens fängt Olli mit der wahrscheinlich besten Neujahrsansprache in der Kulturgeschichte der Neujahrsansprachen los. Die ist nämlich von Heino Jäger.
Den müssen wir erklären. Satiriker, wann ist er verstorben?
Der ist 97 verstorben, wurde knapp 60 Jahre alt.
War irgendwie ganz, ganz einsam zum Schluss.
Ne? War ganz einsam, ist in Bad Oldesloe in einer psychiatrischen Einrichtung verstorben, hatte zuvor einen Schlaganfall und ist wirklich in einem Satz oder zwei gesagt, wie ich schon angedeutet habe, ein wirklich bedeutendes Stück Kulturgeschichte, an dem dieses Land komplett vorbeigegangen ist. Er hat ein unfassbares Werk hinterlassen, sowohl an Tondokumenten als auch an Gemälden und Zeichnungen. Und ich liebe seine Kunst wirklich über alles.
Und Pfarrer Schirmer, dann sind es die Texte von Heino Jäger, die da zünden.
Ja, das kann man wohl sagen. Also wie gesagt, mit der Neujahrsansprache geht's los. Dann geht es um Wellensittiche, die versehentlich in einen Kochtopf geflogen sind, dann aber zum Lieblingsrezept werden. Es ist so unfassbar kurios, dass man das auch nur hören kann und nicht schildern.
Was schätzen Sie denn an diesem Mann, der mir gegenüber sitzt?
Also ich habe Olli, bevor ich ihn persönlich kennenlernte, schätzen gelernt als Ditsche. Und dann habe ich ihn im St. Pauli Theater gesehen, das war ein Abend zu Ehren Heino Jägers. Und Olli war für meinen Geschmack der komischste, der beste, bis auf die oder zusammen mit denen, die eingeblendet wurden. Das waren nämlich Loriot und Hans-Dieter Hüsch. Und ja, das ist erstmal so eine künstlerische Vorliebe. Dann kam ich natürlich auch auf Texas Lightning irgendwann. Und als wir uns dann persönlich kennenlernten, das merken Sie ja gerade in Ihrem Talk auch, es ist immer ein Gewinn, sich mit ihm zu unterhalten. Es ist immer interessant und außerdem ist er ein verlässlicher und sympathischer Mensch.
Ach du, das ist aber gut hier, du.
Lieber Pfarrer Michael Schirmer, Sie haben mit uns gemeinsam hier am HR1 Talk über die lustige Seite von Olli Dittrich gesprochen. Und soll ich Ihnen was sagen? Sie haben ihn, glaube ich, kurz gerührt, weil seine Augen sind kurz glasig geworden.
Ja, die sind aber, weil dir ernsthaft jetzt, ich habe so gereizte Augen von dieser Kälte vorhin. Das geht die ganze Zeit schon so und das war auch bevor du angerufen hast schon so. Aber der Schreil, der nimmt das natürlich jetzt und macht da was draus.
Ne? Liebe Grüße nach Hamburg. Vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Bye, bye. Danke.
HR1 Talk.
Mit einem der spaßigsten Menschen, die wir haben in Deutschland. Olli Dittrich ist zu Gast heute. Und dass er als Spaßmacher sehr erfolgreich ist, das beweist diese Liste an Preisen. Der Echo, der Bambi, der Bayerische Fernsehpreis, der Goldene Löwe, die Goldene Stimmgabel, die Romy, der Fernsehpreis, die Goldene Kamera, der Comedypreis. Mehrere Grimme-Preise gleich. Wo stehen die denn alle? Also ich meine, so einen großen Sims kann man doch gar nicht haben am Kamin.
Die stehen, ich habe keinen Kamin.
Sondern die stehen?
Das müsste man so stehen lassen jetzt, ne? Hm. Ich habe keinen Kamin. So, weiter.
Aber viele Preise.
Ja.
Türstopper.
Nee, das ist doof. Also genauso früher auch. Ja, wo hast du deine goldenen Schallplatten? Ja, du, die hängen bei mir auf dem Klo.
Die haben eine kleine Vitrine.
Ja, aber was?
Aber nicht so eine Angebervitrine.
Ich habe ja so eine Dachgeschosswohnung in Hamburg und da sind auch so stehen alte Balken noch. So. Und da stehen die, also es gibt so einen Balken, der so ein bisschen so in so einem rechten Winkel fast, kommt so von oben noch links so einer runter und der geht dann gerade so rüber und da stehen die alle drauf.
Und wer kriegt den schönsten Balken?
Die Grimme-Preise natürlich, das, also ich freue mich über jede Anerkennung, das ist ja klar. Und auch die bayerischen Fernsehpreise, einige von denen, die Sie genannt haben, habe ich ja auch verrückterweise auch mehrfach und vor allen Dingen dadurch, dass ich auch im Musikbereich, lange bevor ich zum Fernsehen kam, ja schon in vielerlei Hinsicht sehr aktiv war, gab es natürlich auch aus dem Bereich einige Auszeichnungen. Aber die Adolf-Grimme-Preise, auch, ich glaube, das waren inzwischen 12 Nominierungen und viermal den gewonnen zu haben, das ist irgendwie irre. Also wirklich irre. Kann da gar nicht richtig was zu sagen. Es ist für mich eine wirkliche Anerkennung. Ich bin ja jetzt nicht so ein Glamour-Boy, ja, der also dann nun ordentlich dauernd klappert, was ja angeblich zum Handwerk gehört und da nun immer viel Spökes macht und sein Privatleben in die Öffentlichkeit zerrt oder überall, wo eine Gala oder ein roter Teppich ist, dann da nun auch noch aufläuft. Mir ist dieses auf den Putz hauen irgendwie so suspekt. Dieser ganz große Boulevard, das ist so überhaupt nicht, da bin ich auch unsicher, da gehöre ich irgendwie nicht hin und ich will auch nicht bekannt sein dafür, dass ich bekannt bin und wegen irgendwas so in der Zeitung stehen dauernd oder so und dann sagt man, oh guck mal, da war wieder was und hier ist wieder was und da ist noch, keine Ahnung, diese ganzen Promi-Magazine und so, da gehöre ich ja irgendwie gar nicht hin. Ich biete denen auch nichts, ich bin auch uninteressant, ich bin auch eine lasche Wurst wahrscheinlich dafür. Deswegen ist es umso großartiger, also ich freue mich wirklich, also wenn meine Arbeit von Leuten gesehen wird, die sich damit wirklich auseinandersetzen und die das anerkennen und dann kommt so eine tolle Auszeichnung, da zehre ich wirklich lange von.
Ein erfolgreicher Kerl, Olli Dittrich, ist im HR1 Talk. Eine Stunde haben wir noch, vielleicht finden wir sogar einen roten Teppich. Jetzt kommt so ein Ding, ich weiß nicht, ob Sie das toll finden. Fragebogen, also ich mache so Halbsätze und Sie machen sie bitte zu Ende. Mhm. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Mein liebstes Privileg? Habe ich überhaupt ein Privileg?
Das sind 4 Grimme-Preise.
Wo nützt mir das denn was? In der Schlange im Supermarkt oder was? Dass ich dann sage, hier lasse ich mich mal vor, ich habe 4 Grimme-Preise. Dann dreht die Dame vor mir sich um und sagt, ja, dann
kommen Sie mal vor.
Können Sie die ja essen. Irgendwas, keine Ahnung.
Also nicht. Ich hasse es, wenn?
Wenn man intolerant ist und nicht zuhört. Und noch vieles mehr, aber so aus der Pistole geschossen, würde ich das so als Erstes sagen. Ungerechtigkeit vor allen Dingen, das kann ich überhaupt nicht vertragen.
Von meinem Sohn Jonathan habe ich gelernt,
dass ich nicht über ihn rede hier öffentlich.
Mein liebster Ort ist?
Hamburg.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Kommt drauf an, in welcher Schlange, ne?
Nee. Halbes Pfund Butter, da muss ich echt passen. Ich weiß es nicht genau. Milchpreis schwankt ja auch. Hat ja auch was damit zu tun. Würde mal schätzen, so ungefähr um 1 Euro rum.
Stimmt bisschen das? Mehr, ne, bisschen mehr. Also meine ist teurer.
Ja?
Ich kaufe immer so zwischen 1,79 und 2,30 oder so.
Okay, oder dann liege ich ja ganz falsch. Aber es kann auch sein, ich rede mich jetzt mit meiner Mathe-Schwäche raus. Ich dachte gerade halbes Pfund, Sie meinten dann eine halbe Packung.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Das Schwierige an der Demokratie ist, dass sie von allen beherzt gelebt wird. Gibt ja Leute, die nehmen sie in Anspruch, aber sind nicht bereit, sich entsprechend zu verhalten und sich zurückzunehmen.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Ein Kompliment, aber ich verrate nicht welches.
Mein Glück ist?
Meine Kinder.
Der internationale Frühschoppen?
Mit Werner Höfer und einer sehr schweren Brille, die dieser Mann getragen hat. Und vor allen Dingen eine meiner beeindruckendsten Fernseherinnerungen, die ich habe, weil mein Vater als politischer Journalist natürlich am Sonntag den internationalen Frühschoppen geguckt hat und mir besonders gut gefallen haben. Erstens, dass alle geraucht haben, teilweise konnte man gar nichts mehr sehen und dass da so viele unterschiedliche Mundarten am Start waren und ich das deswegen gern gesehen habe. Ich wusste nicht, worüber die reden, war letztlich auch zweitrangig, aber da war der Italiener, da war der Franzose, da war auch mal der Russe und alle haben Deutsch gesprochen, aber gebrochen oder mit Akzent und zwischendrin dann Werner Höfer. Das war im Grunde genommen 2 Stühle, eine Meinung, Extended Version.
Das, was Sie gemacht haben, zwei mit, Stühle, eine Meinung.
Mit Wiehalt Boning zusammen. Mhm.
Beim Essen Fisch oder Fleisch?
Beides, aber in Maßen. Dann, wenn, eher mal Fisch, wobei dann nur ein milder Fisch. Mhm. Ich bin jetzt, obwohl ich nun ein Fischkopf bin, eigentlich zumindest ein Eingebürgerter seit 60 Jahren, bin ich jetzt nicht so ein Aale-Freund und Matthias und so Zeug. Das esse ich nicht, auch wenn das eine Delikatesse ist. Das weiß ich wohl. Aber ein milder Fisch gerne mal, aber Fleisch gar nicht so viel.
Süß oder herzhaft?
Ja, auch beides in Maßen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und zwar schwarz?
Nee. Jetzt guckt er in meine Tasse, das können Sie nicht sehen, meine
die,
Damen und Herren.
Der hat immer schon ein paar Mal geklappert.
Nee, da ist er geklappert, ich weiß, das war sehr unprofessionell.
War da was drin?
Wo jetzt?
Außer Kaffee?
Ja.
Was denn?
Milch.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese. Ich kann nicht Skifahren, leider. Das ist wirklich so. Also es gab bei uns ja diese Frühjahrsferien, die wurden bei uns in der Schule früher als Skiferien bezeichnet. Und da gab es dann schon auch Familien, die sind dann zum Skifahren gefahren mit Mann und Maus und Sack und Pack. Damals ja Opel Kadett-Zeit, nicht? Mein Vater hatte einen Opel-Rekord, 1900 in Weiß. Wir sind dann immer nach Italien gefahren und der war dann zum Schluss so runtergerockt, dass mein Bruder Thomas mit einem Gürtel, den musste er abmachen von der Hose, den hat er dann...
Als Keilriemen benutzt?
Nee, vorne sind die Türen, wenn man hinten gesessen hat, die Tür zugemacht und da waren noch diese Griffe in der Tür.
Ja, ja.
Und da musste der Gürtel so durchgeschlauft werden und dann hat er die von innen dann so beides festgehalten, weil die Tür aufgegangen wäre.
Man hätte die Tür reparieren lassen können.
Ja, aber bei so einem alten Auto.
Athen ist schön, weil?
Athen ist schön. Ich denke, Sie spielen auf den Eurovision Song Contest an.
Ja, wo Sie 2006 waren, Platz 15 mit Texas Lightning.
Genau.
Trotzdem noch schöne Stadt.
Ich war überrascht, als ich dorthin kam, wie dieser Gegensatz zwischen wirklich fast made in Eile hingeklotzten Zementkästen, die da irgendwo so rumstehen und dieser unfassbaren historischen Pracht, dass es sozusagen dazwischen fast nichts anderes gab. So hat es sich zumindest mir erschlossen vom Stadtbild. Aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig beeindruckend dort und unsere Zeit war auch vor allen Dingen wahnsinnig beeindruckend. Und wir sind ja da auch dann downtown in Clubs gespielt, noch um diesen Eurovision Contest herum haben wir auch live dann noch da gespielt.
Zu Hause Hausschlappen oder Straßenschuhe anlassen?
Weder noch. Einfach Schuhe aus und gut. Obwohl ich die manchmal anlasse, das stimmt. Stimmt eigentlich.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Paul McCartney.
Olli Dittrich, zu Gast im hr1 Talk. Olli Dittrich kann vieles. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Die Musik natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Aber als junger Kerl schon müssen Sie sich doch gesagt haben, eigentlich der völlig falsche Weg, die Musik. Oder das lief doch nicht gleich so richtig rund.
Ja, aber das stellt man sich vielleicht immer von außen so vor, dass wenn irgendwas nicht rund läuft, dass man dann davon abkommt. Und das sind dann für mich dann eher so die Künstler, die sozusagen immer verschnupft sind und im Café sitzen und sagen, ich bin Künstler. Da gibt's überhaupt nicht zwei Meinungen. Ich habe zwar auf dem Wege dahin dann letztlich meine eigenen Sachen zu machen und mich dann auf eigene Füße zu stellen und wirklich mich abzunabeln von, keine Ahnung, bürgerlichem in Anführungszeichen Arbeiten und Leben und so weiter und so weiter und wirklich meiner Musik oder meiner Kunst zu folgen, ohne schon genau zu wissen, wo das dann mal hingeht, trotzdem gewusst, das ist es. Und dann macht man auch gute und schlechte Zeiten durch. Da gibt es ja gar keine zwei Meinungen.
Sie haben diese Lehre am Theater gemacht, dann den Job bei Polydor, bei einer Plattenfirma. Erst Packer, dann in der Presseabteilung, glaube ich.
Ja, so durchgearbeitet. Also es war eigentlich ein Job, ne?
Und dann Produktmanager. Also eigentlich genau. Waren Sie doch also zum Greifen.
Dachte ich auch. Aber das ist dann eben auch nur zum Greifen nah, weil man halt auf der falschen Seite des Schreibtisches sitzt. Und ich habe mich eigentlich fast immer mit den Künstlern sozusagen identifiziert und solidarisiert, die dann da saßen und gehofft haben, dass sie einen Plattendeal kriegen. Und ich musste denen dann irgendwie, nachdem ich dann wieder in irgendeinem Meeting war, erzählen, dass es dann doch nichts wert. Und das hat mich alles auch runtergezogen dann irgendwann. War aber trotzdem eine interessante, spannende Zeit, nicht? Also gar keine Frage. Und wenn man so will, ist ja alles irgendwo für irgendwas gut. Und ich war da immerhin 8 Jahre bei der Polydor.
Also Sie haben gerade gesagt, es hat mich runtergezogen. Und zwar richtig runtergezogen.
Ja, na gut, das kommt halt mal vor im Leben, ne? Kennt ja jeder.
So mit Therapie und Pipapo.
Ja, gab mal so eine Zeit, eine Phase, in der das dann ganz gut war, sich dann auch ein bisschen Beratung zu holen. Das war genau diese Sollbruchstelle tatsächlich. Also da war ich dann vielleicht 1, 2, 3 Jahre zu lange, auch ganz normaler Redakteur, Product Manager am Schreibtisch. Und irgendwie hat mich das im wahrsten Sinne des Wortes krank gemacht. Ja, und dann gab es dann auch irgendwann nur den Weg dann da raus, indem man dann auch kündigt und sagt so, also jetzt nochmal alles auf Null und einmal gucken. Weil meine großen Talente, die ich ja nun doch geschenkt bekommen habe, ja nicht wirklich verfolgt.
War dann die Symbiose mit Wigald Boning ein wirkliches Geschenk? Weil dann hat es ja funktioniert. Also ihr habt diesen Sommerhit gemacht, 95, die doofen Mief.
Ja.
Da seid ihr auf der Suppe ganz oben geschwommen.
Aber da lagen dann schon noch ein paar Jahre dazwischen.
Ja. Unter anderem auch.
Nachdem ich bei der Polydor gekündigt habe, habe ich viele Jahre dann eben nur Songs geschrieben und auch sogar einen Plattendeal gehabt mit einem englischen Label und habe, wie ich finde, für die Zeit ein sehr, sehr schönes Album mit tollen Leuten gemacht und so weiter und so weiter. Und weil das dann auch mal wieder ein großer Flop war.
Nämlich 8 verkaufte Exemplare.
Keine Ahnung, ja, die stehen alle bei mir noch im Keller. Ich habe tatsächlich dann, bevor sie vernichtet wurden, habe ich die gesamte Auflage gekauft dann von der Firma damals. Ihr habt noch die ganzen Black Discs, also die Vinylplatten, die habe ich alle noch und einen ganzen Haufen Kassetten, Musikkassetten. Und habe dann mit meinem kleinen Vierspurgerät, was ich zu Hause so hatte, um Demos zu machen, da angefangen dann eben Songs zu machen und Demos zu machen, als das dann eben alles gefloppt ist, habe ich dann angefangen eben mit mir selber kleine Hörspiele aufzunehmen und die dann eben über meinen Anrufbeantworter in die Welt hinaus zu posaunen und die dann später zu verfilmen. So ging das dann Stück für Stück los, eher als Beschäftigungstherapie, um ein bisschen gute Laune zu kriegen.
Über die Musik des Olli Dittrich allein kann man 3 Stunden reden, oder?
Ja.
Dann machen wir das doch einfach am nächsten Samstag bei Werner Reinke, okay?
Gern.
Zwischen 9 und 12 gibt's Reinke am Samstag?
Ich freue mich.
Mit Olli Dittrichs Musik. Jetzt spielen wir Mief. Das war 95.
95, ist lange her.
Ab dafür.
Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt auch, wenn ich miefe, wie ein Aal. Einer fischverliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Mief, 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 Mief. Sag doch über den Charakter gar nichts aus.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit dem Berufsspaßmacher Olli Dittrich, gebürtiger Hesse in Offenbach geboren, 56 war das. Wir haben vorhin schon über Oma gesprochen. Mhm. Gibt es sonst noch hessische Erinnerungen?
Jede Menge. Also mein Großvater mütterlicherseits hat ja auch in Offenbach gelebt. Sehr lebhafte Erinnerungen. In den Sommerferien oft zu ihm gekommen, 2, 3 Wochen als kleiner Butschi da gewesen und das immer sehr genossen. Ich sage jetzt nicht die Straße, sonst stehen da haufenweise Leute vor der Tür. Aber wenn ich hier bin, dann fahre ich manchmal, wenn ich es schaffe, fahre ich tatsächlich nach Offenbach und gucke. Das Haus gibt es natürlich noch. Und mein Opa, der hat mir mein erstes Fahrrad geschenkt, weil er selbst begeisterter Fahrradfahrer war. Und das ist ganz lustig, wie man dann doch so Dinge abspeichert und Assoziationen hat sofort, wenn man zum Beispiel Musiken hört oder wenn man Gerüche in der Nase hat. Also wenn ich heute diesen ganz speziellen Geruch von Gummi, den man auch in Werkstätten manchmal oder wo frische Reifen, so dieser Geruch, wenn ich den so in der Nase habe, dann klappt sich wirklich ein buntes Kaleidoskop an Bildern auf, die mit meinem Opa zusammenhängen, weil er mich überrascht hat, ist mit mir in ein Fahrradgeschäft gekommen. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Da roch's dann so und da wurde mir mein erstes Fahrrad präsentiert. Ein Bauerfahrrad in, ich glaube, ein 24er war das, in Blau.
Wenn wir über diese Assoziation sprechen mit Opa, kommen wir, glaube ich, auch zu dieser hier.
Auf Wiedersehen.
Tja, Onkel Otto. Hätte ich auch selber so singen. Auf Wiedersehen. Großartig.
Das hat eigentlich jedes Kind mitgesungen.
Großartig. Habe ich damals gesehen. Also sowieso, wie gesagt, also auch was Fernsehen angeht, war das ja alles sehr beschränkt. Das durften wir gucken. Der war ja immer zwischen den Werbeblöcken. Und die kleinen gezeichneten Filmchen, die Zeichentrickfilme, die mochte ich natürlich immer besonders gern. Auf Wiedersehen hat er immer gesagt, wenn er, glaube ich, abgetaucht ist.
Wenn die Werbung vorbei war.
Genau, aber dann ist er abgetaucht, hat auf Wiedersehen gesagt.
Jetzt taucht Trixi wieder auf. Trixi Dörfel hat 2 Kugeln Eis mit Sahne, haben Sie vorhin schon gesagt, neu arrangiert?
Nee, das ist die alte Single.
Ach so.
Das ist ja die Tragik.
Von der Seite B.
Nee, so, nein. Also es hat 1973 diese Single gegeben. Und das war ein großer Hit. Und sie hat also lange Zeit das negiert, aber sie musste nicht unbedingt darauf angesprochen werden, weil sie ist ja inzwischen eine sehr ernsthafte und sehr arrivierte Schauspielerin und das gehört halt nun, ich will nicht sagen zu ihren Jugendsünden, aber so ein bisschen so kolportiert sie das immer. Aber jetzt ist sie nun mal in einer Situation, wo sie dann auch wieder Live-Auftritte macht und unter anderem auch mit 2 Kugeln Eis mit Sahne dann zum Vollplayback auftritt. Und da wird dann schon einmal die Aufnahme von damals hergenommen.
Sollen wir das jetzt mal machen mit dem lila Luftballon?
Das können wir gerne machen. Das ist die B-Seite, die ich und auch Trixi fast noch viel schöner finden.
Olli Dittrich im HR1 Talk. Wenn man sich anguckt, was Sie so abliefern, ne, drängt sich die Frage auf, ob Sie eigentlich so perfektionistisch veranlagt sind, ob das alles sitzen muss.
Lustig. Immer wieder begegnen mir auch Leute, die dann denken, wenn man jemanden zum Lachen bringt, dann ist es so ein bisschen, also will ich jetzt nicht sagen niedere Kunst, aber komm, hier kommt nur Perücke auf und ist ja lustig so, ne, irgendwie. Und das ist ja alles totaler Quatsch. Also ich bin ja gar nicht so ernst. Ich habe auch wirklich Spaß daran, Quatsch zu machen und auch manchmal albern zu sein oder auch sehr lustige Sachen zu machen, gerade jetzt in den Dingen, die wir da in den letzten 4 Jahren inszeniert haben, gibt viele Sachen, die sehr, sehr lustig sind, wirklich.
Wie lange dauert es denn, aber bis Ditsche so ist, dass da so der...
Ditsche geht ganz schnell. Der geht ganz schnell. Der muss nur einen Bordemantel anziehen und sich auch mal einen scharfen Scheitel ziehen und schon ist er da.
Aber der muss sich doch vorbereiten. Der ist ja. Der hat doch auch eine gesellschaftliche Aussage. Der
das
ist doch politisch auf seinem Level engagiert, könnte man fast sagen.
Das Missverständnis, was gerne besteht, dass also solche Leute, die vielleicht irgendwie nicht das Rückgrat, nicht die Kraft, nicht die Unverschämtheit haben, nicht die Skrupellosigkeit haben, sozusagen ihren, in Anführungszeichen, erfolgreichen Weg zu gehen, im Beruf, im Leben, wie auch immer, dass das dann per se auch irgendwelche Dummköpfe sind. Nee, so einfach ist das nicht. Ditsche ist kein dummer Junge, das ist ein schlauer Kerl und jemand mit dem Herz am rechten Fleck, aber der hat halt irgendwann die falsche Ausfahrt genommen und richtet sich in seinem Leben da ein, wo sich viele solcher Leute einrichten. Einmal trinkt er natürlich auch gerne ein kleines Bier, schön, das musst du perlen.
Nicht? Oder zwei oder drei.
Oder zwei oder drei. Und dann hält er sich natürlich in seinem Kosmos auf, wo wenig Widerworte sind und er widmet sich immer diesen Themen, zu denen es viele Fragen gibt, aber wenig Antworten. Nur da können solche Leute auch mit ihren Verschwörungstheorien auftrumpfen. Was für uns immer eine gute Plattform ist, natürlich auch das Ganze, was so absurd auch kolportiert wird und zu Größe erhoben wird, auch durch die Boulevardmedien, eben durch ihn so dokumentieren zu lassen. Das ist ja auch immer ein großes Vergnügen.
Wie sehr nehmen diese Figuren, Ditsche, Trixi, Sie denn ein?
Wenn ich die spiele oder wie auch immer, dann ja zu 100%.
Also
dann,
so Schalter umlegen rein in die Kartoffeln, das, Schalter umlegen raus aus den Kartoffeln.
Ja, also bei Ditsche ist es so, durch die hamburgische Herkunft ist er mir natürlich auch ganz nah und das ist die Figur, die ich am häufigsten und am längsten spiele. Die habe ich schon in Hörspielen, die ich vorhin angesprochen habe, schon Ende der 80er Jahre schon empfunden. So einer, der dann irgendwie sagt, hier pass mal auf, hier wenn du da und du bist, dann machst du mal das und das und so. Und dann und erzählt er was.
Ne? Und im Fernsehen 14, 15 Jahre schon?
Ja, genau. Mit wachsender Begeisterung tatsächlich. Und also gerade die letzte Staffel war sicherlich eine der besten überhaupt, mit ganz tollen Gästen, mit Hazel Brugger, mit Finn Kliemann, mit Pierre Littbarski und mit Matthias Brandt. Also wirklich toll. Und man muss dazu sagen, das ist live. Es gibt kein Drehbuch und es ist alles frei improvisiert und niemand weiß etwas. Ich bin der Einzige, der was weiß.
Und wie sehr vergessen Sie sich denn, also den Olli Dittrich, wenn Sie in dieser anderen Figur sind?
Der ist weg. Den gibt's nicht. Der ist nicht da. Also jeder, der mit mir auch länger arbeitet, auch meine Maskenbildnerin, wenn es jetzt also wieder um die Zyklusfiguren geht, ob das jetzt Schorsch Eigner ist oder Sandro Zahlemann oder Dr. Holz oder wen immer wir da alles schon so hatten, Andreas Baeseke, der Tiersucher oder Hauke Roche-Baron, der französische Politjournalist, der sein neues Buch vorstellt, Das Weiße Haus am Roten Platz. Das sind alles dann Unikate und wenn ich dann sozusagen in die Maske gehe, dann ist das wie so ein Tunnel und dann verwandle ich mich. Aber die psychologische Arbeit, die findet ja viel früher statt, die findet lange vorher statt, dass ich einfach weiß, wer das ist, mit einer Riesenbiografie, die auch gar nicht aberzählt werden muss unbedingt, aber die prägt natürlich auch die Körperhaltung bis hin zu den Resonanzräumen, wie so jemand redet und so weiter. Und wenn ich dann wirklich verwandelt bin, bin ich wirklich jemand anderer.
Dann möchte also Olli Dittrich als Trixi Dörfel auch nur noch als Trixi Dörfel angesprochen werden.
Ja, na klar, das passiert auch so.
Und dann hat sie vielleicht Olli Dittrich irgendwann mal getroffen, kann aber auch sein, dass sie ihn nicht kennt.
Dass sie den kennt, vielleicht kennt nennt sie ihn, aber das ist zweitrangig bei ihr. Die hat im Moment wirklich ganz andere Sorgen.
Olli Dittrich im HR1 Talk. Warum ist eigentlich aus dem Olli nie der Oliver Michael geworden?
Ach, weiß ich gar nicht. Olli, hat meine Mutter schon gesagt, alle haben immer Olli gesagt. Für die GEMA bin ich Oliver.
Das ist für diese Abrechnung, wenn man ein bisschen Geld dafür bekommt.
Ja, oder überhaupt auch bei anderen offiziellen Sachen natürlich wird Oliver. Und es gibt schon 2, 3 Menschen in meinem Leben, die mich auch Oliver nennen. Hm. Oder es immer schon gemacht haben. Und das finde ich auch schön.
Sie sind denn beruflicher Spätzünder. Mit so um die 40 ging es so richtig los. Ist es so, dass es ja vorhin schon angeklungen, dass Sie dann das, was Sie jetzt haben mit 62, auch wirklich ganz besonders pflegen, weil es so schwer war, dahin zu kommen?
Das prägt sicherlich, ja. Denk da nicht so richtig drüber nach, aber wenn ich drüber nachdenken sollte, dann würde ich schon sagen, dass das ein Weg mit vielen Umwegen war und das, naja, kann man jetzt so einen Kalenderspruch sagen, warum fallen wir, damit wir lernen aufzustehen oder so.
Um das Krönchen wieder zu richten und weiterzumachen.
Ja, also sicherlich gibt es Jahre, in denen es mir nicht gut ging und in denen ich auch verzweifelt war, immer mal wieder und in denen die Dinge einfach nicht so gelaufen sind, wie man sich das halt so wünscht. Da muss man sich was einfallen lassen. Das lässt sich natürlich jetzt in der Rückschau leicht sagen, weil mir geht's gut, ich bin gesund, ich freue mich, ich habe liebe Menschen um mich rum und kann tolle Sachen machen. Das ist ein absolutes Privileg. Da brauche ich keine Nachhilfestunde. Aber wenn ich zurückblicke, ein paar Jahre, die wirklich hart waren, da würde ich dann sagen, wenn ich es nochmal machen dürfte, könnte ich drauf verzichten. Aber vielleicht hätte ich dann auch nicht die richtigen Schlüsse draus gezogen, weil auch speziell die große Krise in den 80er Jahren, ohne die wäre nichts, was danach kam, möglich gewesen.
Was sagt das denn in Ihrer Eigenbewertung über Sie aus, dass Oliver Michael Dittrich sich nicht ergeben hat, sondern immer weitergemacht hat? Wenn die Tür vorn zuging, ist er hinten wieder reingegangen.
Ja. Ach, das ist so ein bisschen in die Wiege gelegt, glaube ich. Bin da schon beharrlich, ja. Aber auch, ich würde schon sagen, gar nicht so sehr verkopft, sondern wirklich aus Liebe zu den Dingen. Die Formel ist ganz einfach und auch das ist ein Privileg, weil viele Leute sich das so nicht leisten können, weil das Leben ihnen irgendwas ganz anderes abverlangt hat. Sie werden krank oder sie haben irgendwelche familiären Umstände, die ihnen ein Korsett anlegen oder sowas. Also da ziehe ich sowieso meinen Hut. Aber eigentlich, gerade wenn es so um künstlerische Dinge geht, finde raus, was du liebst und tu alles dafür. So einfach ist es.
Und schmeißt das andere auch über Bord.
Ja, klar, das kommt aber auf dem Wege dahin, findet man das dann schon. Also man muss von den richtigen Leuten lernen, das geht bis ins hohe Alter. Also auch so Leute wie weiß ich nicht, also war ja auch mit Loriot, sagen wir mal, freundschaftlich verbunden, zumindest am Telefon meistens. Also all die ganz, ganz Großen, mit denen ich auch schon zu tun hatte und da gehören auch ein paar andere dazu. Soll jetzt hier nicht so ein Name-Dropping sein, deswegen sage ich jetzt nicht wer. Aber je berühmter, je größer, je erfolgreicher und dauerhaft erfolgreicher die Leute waren und sind, mit denen ich zu tun habe oder hatte, desto bescheidener sind sie geworden, weil sie halt auch einfach wissen, was dazugehört. Nicht nur einmal da oben kurz den Kopf aus dem Sand zu stecken, sondern eben dauerhaft da zu bleiben und das auch immer zu wiederholen. Davor hat man einfach irgendwann großen Respekt. Ja, unabhängig von Moden und von Zeitgeisterscheinungen letztlich, sich einfach zu bemühen, dass die Sachen gut werden. Da fängt man ja bei sich selber an. Also ich kann nicht sagen, ich ruhe mich auf irgendwas aus, was jetzt war und Erfolge und bla bla und Preise. Und ist alles Bullshit, weil es zählt, was jetzt ist. Und wenn ich jetzt eine Sendung mache und die heißt Trixie Nightmare, dann muss die so gut werden, dass ich abends einschlafen kann und kann sagen, ah, hast du gut genug gemacht. Besser konntest du es zumindest im Moment nicht hinkriegen.
Sie hätten die Chance, noch ein Gutes zu tun in unserer Sendung, weil am Ende der Sendung unsere Gäste immer etwas auswendig vortragen dürfen. Fällt Ihnen spontan was ein? Ein Satz? Vers. Vielleicht hat ja Trixie was zu sagen.
Sie wendet sich nur an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bitte Sie wirklich ganz, ganz herzlich, halten Sie mir die Treue. Ich habe Ihnen auch so viel zu verdanken und alles, was ich mache, alles, mache ich nur für Sie, liebes Publikum. Schalten Sie ein, wenn es wieder heißt Trixie. In diesem Fall Nightmare ist natürlich ein Titel, den ich mir nicht unbedingt ausgesucht hätte, aber gut, man tut ja alles heutzutage, um ein bisschen im Fernsehen vorzukommen. Danke Ihnen.
Trixi am 20. Dezember zu später Stunde. Im ersten Anfang des neuen Jahres gibt es übrigens auch Jennifer im NDR und irgendwann auch wieder Ditsche. Wir können uns also freuen auf Olli Dittrich, der unser Gast war hier am HR1 Talk. Ich hatte sehr viel Freude. Herzlichen Dank.
Ich auch, Herr Schreier. Großes Vergnügen. Vielen Dank.
Caroline Kebekus, unser Gast, nächsten Sonntag. Ich heiße Marco Schreier. Schönes Wochenende Ihnen noch.
HR1, genau meins.